Boten, aber er gibt wichtige Anhaltspunkte, die ich heute Morgen weitergeben möchte. Und denke, es regt vielleicht an dazu, den Bibeltext nochmal mit anderen zusammen zu betrachten und nochmal vielleicht ein paar mehr Facetten dabei zu entdecken. Wie schon gesagt, die frühen Christen hatten es noch nicht mit Infektionsproblematiken zu tun, aber Paulus spricht hier verschiedene Themen an, die auch sehr brisant gewesen sind unter den frühen Christen. Da war einmal die Geschichte mit den Feiertagen. Feiertage, manche hielten sie nicht, manche waren sabbatorientiert, manche waren nicht sabbatorientiert. Und dazu muss man wissen, dass die römische Gemeinde, so wie Paulus uns das schildert, wie man das rückschließen kann aus dem Brief selber, aus zumindest zwei größeren Gruppen bestand. Einmal waren es Menschen, die aus jüdischem Hintergrund zum christlichen Glauben, also zu Christus gefunden hatten. Und das andere waren Heiden, die zu Christus gefunden hatten. Man hat übrigens damals, also bis etwa 150 nach Christus, noch gar nicht so sorgfältig zwischen jüdisch und christlich unterschieden, wie wir das heute in unserem Denken tun. Und das war erst etwas, was sich so ganz langsam herausgebildet hat, dass das eigentlich zwei verschiedene Dinge sind oder verschiedene Denkrichtungen oder Glaubensrichtungen sind. Die erste Zeit ging das an vielen Stellen sehr stark noch parallel. Feiertage waren also ein Problem, Speisegebote des Alten Testamentes, die für einen jüdischen Menschen sehr wichtig sind, waren eine Frage. Die Frage, darf ich auf dem Markt Fleisch kaufen, das vorher den Götzen geopfert war? Die Alternative dazu war eigentlich Vegetarismus, weil es gab fast kein Fleisch auf den Märkten, das nicht irgendwelchen Göttern geopfert war. Das war die übliche Vorgehensweise. Man opferte das und dann wurden die Teile, die nicht verbrannt wurden, auf den Märkten verkauft. Dann die Frage eben auch der Zurichtung, Zubereitung des Fleisches, die Frage von Alkohol gab es. Es gab aber auch die Frage der Beschneidung in den Gemeinden. Also es gab viele verschiedene Themen, wo man unterschiedlicher Meinung sein konnte. Jüdische Christen waren beschnitten und verlangten das teilweise auch von anderen. Sie sagten, das ist ja das Bundeszeichen des Alten Testamentes, also muss sich auch jeder, der sich Christus anschließt, beschneiden lassen. Und die Menschen aus den Heidengebieten, die ganz andere Religionen hatten, sagten, ja, ich lasse doch hier nichts an mir machen hier, bleib mir mit dem Messer weg. Wozu brauche ich das denn? Ich habe doch den Heiligen Geist bekommen, ich bin doch Christ. Also so war viel Potenzial für sehr viele Spannungen in der Gemeinde. Streitet nicht über Meinungen, das ist einer der ersten Sätze, die wir eben gehört haben. Streitet nicht über Meinungen. Also war doch doof, wenn ich doch mir doch so sicher bin, dass ich recht habe, dann will ich doch meine Meinung auch den anderen mitgeben und dann müssen die doch genauso denken. Ich kenne das, dieses Denken, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ne? Ich habe doch eine Meinung, meine Meinung ist doch sicher, da habe ich doch drüber nachgedacht, bin zu einem guten Ergebnis gekommen, das muss doch Maßstab werden. Hinter den Worten, die Paulus hier sagt, steckt eigentlich die Einsicht, dass man auch innerhalb christlicher Gemeinden durchaus unterschiedliche Meinungen parallel haben und leben darf. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Ich habe ja viele Gemeinden im Laufe meines Lebens kennengelernt und in manchen Gemeinden war es dann immer so, es gibt nur eine Wahrheit und an die hat man sich zu halten. Es kann nicht sein, dass es mehrere Wahrheiten parallel gibt. Und so hatte ich in einer Gemeinde auch meinen ersten Streit über die Frage, ob Christen Fußball spielen dürfen. Und jemand hatte gesagt, ich habe darüber 3 Tage gebetet und dann hat Gott mir die Erkenntnis gegeben, dass Fußballspielen nicht in Ordnung ist und deswegen dürfen unsere Jungschaler kein Fußball spielen. Da hatten wir schon die erste Meinungsverschiedenheit. Also wenn man sehr stark der Meinung ist, es kann nur immer eine Wahrheit geben, gelandet ist, möchte ich Recht haben oder möchte ich Freunde haben? Im christlichen Kontext, möchte ich Recht haben oder möchte ich, dass wir eine Gemeinde von Menschen sind, die sich gern haben und einander wertschätzen, auch in der Unterschiedlichkeit. Paulus plädiert auf jeden Fall für das Zweitere, dass wir Freunde haben. Da mag man die einen, und da spricht Paulus ja auch von, für die Schwächeren halten im Glauben. Gewöhnlich sind das immer die anderen, bin ich das nicht selber, und man sieht immer die anderen als die Schwächeren an. Aber er verweist darauf, dass vielleicht ihre Haltung genau das Richtige für sie ist, dass ihr Standpunkt in dem Moment genau der richtige Standpunkt, den sie gerade brauchen. Einer hält Feiertage für was besonders Wichtiges und die Einhaltung bedeutet ihm etwas für die Gottesverehrung. Das heißt, es ist etwas Wichtiges für ihn. Ein anderer hat keine emotionale Bindung dazu, hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie man Gott verehren kann, wie man ihm Ehre entgegenbringt und ignoriert einen Feiertag. Und dafür gibt es keinen falsch oder richtig, sondern nur immer den Respekt vor der Haltung des anderen. Jeder, sagt Paulus doch ganz komisch, sei seiner Meinung gewiss. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Das heißt mit anderen Worten, ich soll nicht das letzte Urteil sprechen, auch das sagt Paulus, sondern das Urteilen über die Dinge auch ruf mal Gott überlassen. Das Ziel eines jeden Christen, der es mit seinem Glauben ernst meint, ist ja, Gott zu gefallen. Wir möchten so leben, dass wir in Harmonie mit Gott leben, in einem guten Verhältnis zu Gott leben. Und das ist entscheidend und nicht, welche Erkenntnis oder welches Verhalten dabei herauskommt. Einander das als gute Grundhaltung unterstellen, ist schon mal ein Anfang. Wenn ich dem anderen unterstelle und sage, auch du meinst es gut. Das habe ich auch selber in der Corona-Debatte lernen müssen, zu gucken, welche Haltung bringt der andere mit. Es wird zu schnell unterstellt. Der ist ja fahrlässig. Dem ist es egal, ob andere Leute sterben, wenn er sich nicht impfen lässt. Das sind aber lauter Unterstellungen. Unterstellen wir doch mal dem anderen auch Gutes und sagen aus seiner Perspektive heraus, tut er das Fürsorglichste und Beste, was er denkt. Es mag immer auch die anderen geben. Es mag auch Menschen geben, die nicht die Fürsorge auch für andere im Blick haben. Das kann sein. Aber wir sollten es nicht grundsätzlich unterstellen. Das haben wir leider auch im Moment in unseren Medien natürlich. Die müssen ja immer verkürzen. Die können ja nicht jede Nachrichtensendung dreiviertel Stunde lang machen. Man wird dann oft verkürzt und Demonstranten dann alle in einen Sack gesteckt und ihnen wird eine bestimmte Haltung unterstellt. Wenn wir aber so im Miteinander in der Gemeinde umgehen, dann tun wir vielen Unrecht und schaffen wir Fronten, dann gibt es Trennungen. Das funktioniert nicht und da ist Paulus eben, er sagt, urteilt nicht übereinander, verurteilt die Haltung nicht, unterstellt auch dem anderen nicht gleich etwas Böses, sondern seht, dass ihr beide vor Gott lebt und beide Gott gefallen wollt, auch wenn ihr unterschiedliche Positionen habt. Etwas Zweites. Ich finde, dass in diesem Abschnitt etwas sehr Entspannendes für mich rüberkommt. Etwas, was mich richtig locker macht, eben auch im Hinblick auf Corona-Fragen. Paulus bringt, wie er das eigentlich immer macht, sehr bald Jesus ins Spiel seiner Argumentation. Seit wir Christen sind, seit wir Jesus nachfolgen, ist uns Leben geschenkt. Ein Leben, das in die Ewigkeit einmündet und ein Leben unter dem Regiment Jesu Christi. Wir gehören alle Jesus. Er ist unser Herr. Darauf verweist er hier. Jeder hat Jesus zum Herrn. Und da habe ich doch gar nicht das Recht, wenn andere Jesus unterstehen, über sie zu richten und zu urteilen, ist doch gar nicht meine Aufgabe. Sie stehen doch vor Jesus. Jeder steht und fällt seinem Herrn, sagt Paulus. Er ist der Herr der Lebenden und er ist der Herr der Toten. Und das ist doch auch mal ganz gut, wenn man mal was abgeben darf, wenn man nicht ständig die Richterposition einnehmen muss im Leben, sondern man sagen kann, das überlassen wir mal Gott. Da entscheidet er am Ende drüber. Das finde ich sehr entspannend. Zu sagen, wie alle die Dinge zu beurteilen sind, das können wir ruhig Gott überlassen. Das wird sowieso, ist es eine logische Folge. Also wir urteilen heute über Dinge, die wir vor 30 Jahren gemacht haben, ganz anders, als wir das vor 30 Jahren getan haben. Uns scheint manchmal etwas recht und wir handeln danach und mit dem Abstand von Jahren kommen wir zu einem ganz anderen Urteil. Ja, und wenn wir es jetzt, was wir nicht können, aus der Perspektive Gottes sehen würden, würden wir wahrscheinlich nochmal eine ganz andere neue Haltung zu unserem Handeln finden. Gott ist der Herr und da darf ich das Richten ruhig mal abgeben, ihm überlassen und sagen, du hast das letzte Urteil, ich habe meine Perspektive, ich komme zu inneren Urteilen, aber ich überlasse das dir, Gott, wie du über diese Sache denkst und entscheidest. Er ist der Herr über Lebende und Tote. Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ja, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Auch das ist nochmal ein zweiter Aspekt, den ich hier ganz wichtig finde, gerade in der Corona-Debatte. Wir machen immer so ein Gedönse ums Sterben. Jeder von uns stirbt irgendwann an irgendwas. Und wenn irgendjemand das Recht hat, gelassen auf den Tod zu schauen, dann sage ich mal, ist das ein Mensch, der der Überzeugung ist, so wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, werde auch ich von den Toten auferweckt. Das ist doch eigentlich ein total entspannender Gedanke. Da wundere ich mich manchmal, wie sehr wir am Leben so festhängen, als wäre es das Letzte. Nee, es ist nicht das Letzte, es ist dem uns schon geschenkt und es mündet in die Ewigkeit. Da können wir doch ein bisschen lockerer sein. Zumindest was uns selbst anbelangt. Die Ängste mal ablegen und mal sagen, nee, das kann sein, dass mein Leben hier zu Ende geht. Vielleicht auch durch Corona. Aber das ist nicht das Schlimmste, was mir passieren kann. Schlimmer wäre es, wenn ich nicht mehr glauben könnte, wenn ich meine Hoffnung verliere auf die Ewigkeit. Das ist viel schlimmer. Von Jesus und seiner Lebenskraft trennt mich nichts, auch keine Corona-Infektion. Ich sterbe. Na und? Jeder stirbt. Wenn man so eine größere Gelassenheit gewinnt, geht man wahrscheinlich auch ganz anders innerhalb einer Gemeinschaft miteinander um. Und kann sich vielleicht mit Dingen abfinden, auch mit Gefahren, möglichen Gefahren. Ich werde nachher noch mal kurz eine kleine Argumentation geben, wo wir das uns noch mal etwas näher anschauen, wie das eigentlich aussehen kann, wenn wir mal in einen Dialog mit anderen treten über solche Fragen. Nehmt Rücksicht auf die, die schwächer sind. Auch das ist ein sehr guter Rat, dass man Menschen nicht unter Druck setzt. Und bei den Schwächeren, das ist eigentlich hier bei Paulus ein Ausdruck für die, die stärker an ihr Gewissen gebunden sind. Ist eigentlich egal, in welcher Hinsicht. Wenn ein Mensch sehr stark an sein Gewissen gebunden ist, wenig Freiheit hat, Entscheidungen beliebig zu treffen, dann, so denkt Paulus, ist er eher also den Schwächeren zuzuordnen, ohne dass das jetzt ein Werturteil über jemanden ist. Aber da bittet Paulus auch sehr stark um Rücksicht. Wer sich freier wähnt, sagt Paulus, er soll diese Freiheit auch in sich bewahren. Aber ohne auf den anderen herabzuschauen, ihn irgendwie kleiner zu machen. Denn das haben wir alle nicht gerne, wenn wir verachtet werden voneinander. Und auch das führt uns in Gemeinden auseinander, wenn wir Rangfolgen haben, wenn wir jetzt sagen, oh, da sind die großen Reifen und da sind die nur die kleinen Dummen oder so. Das bringt uns auch auseinander. Nein, auch derjenige, der uns schwächer zu sein scheint, hat ein Recht auf seine Meinung, hat ein Recht darauf, auch Dinge zu äußern und zu sagen und auch ein Recht darauf, um Rücksicht zu bitten. Ja. Paulus kommt dann auf einen letzten Gedanken noch, den ich auch sehr spannend finde, auf das eigentlich das individuelle Gewissen, das wir haben. Jeder Mensch, das sagte ich schon, hat seine Geschichte aus Vorlieben, Haltungen, Werten, mit denen er an diese Welt herangeht. Und da kann man nicht einfach so mal hops über den Graben springen und alles anders sehen. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind auch durch unser Gehirn konditioniert an vielen Stellen. Wir sind vorgeprägt und wir würden uns selber was Schlimmes antun, wenn wir immer alles das, was uns wertvoll und wichtig ist, einfach nur wegwerfen, weil jemand plötzlich sagt, ach, werf's doch weg, mach's mal anders. Darf man vielleicht mal machen, aber kann einen auch in ganz, ganz schwierige Situationen bringen. Und Paulus hat hier erlebt, scheinbar in der Gemeinde in Rom und auch in Korinth, damals wird es erzählt, dass diejenigen, denen eigentlich das Fleischessen von mit Fleisch vom Markt, vom Götzen überhaupt kein Problem war, und die haben also fleißig Fleisch gegessen und Paulus gibt ihnen auch recht und sagt, naja, letztendlich gibt es keine Götzen, also kann man auch alles Fleisch essen, da passiert einem nichts, wenn man das macht. Und er beendet damit im Prinzip auch das magische Denken, dass man denkt, wenn etwas geopfert worden ist einem Götzen, dann wäre sozusagen ein bisschen Götze mit drin und man würde sich den einverleiben. Das ist ja ein sehr magisches Denken, damit macht Paulus dann auch Schluss an dieser Stelle. Aber er sagt dann gleichzeitig auch im Hinblick auf diese Situation, er sagt, Leute, aber wenn jemand ein schlechtes Gewissen dabei hat, wenn jemand dieses Fleisch isst und dann den Eindruck hat, ich habe jetzt was getan, was einen Bruch zwischen mir und Gott bewirkt, dann soll er auf gar keinen Fall Fleisch essen. Denn das ist ja wirklich schlimmer, wenn es zu einem Freundschaftsabbruch zu Gott kommt oder wenn ich mit einem Mal mich verstellen und heucheln muss, weil ich überzeugt bin, ich darf es nicht essen und tue es aber trotzdem und dann mache ich es vielleicht heimlich oder wie auch immer und das Ganze wird ein ganz komisches Konglomerat in einem Menschen. Ne? Er ist dann nicht mehr frei und offen und glücklich in seiner Gottesbeziehung, sondern irgendwie immer mit der Frage, oh, was macht Gott jetzt mit mir, wenn jetzt habe ich das gegessen oder was machen jetzt diese Götter in mir? Da kann es ja zu ganz schwierigen seelischen Zuständen kommen bei einem Menschen. Und da sagt Paulus, Leute, nehmt bitte Rücksicht aufeinander, schont die Leute, verführt sie nicht dazu, drängt sie nicht dazu, etwas zu tun, was gegen ihr Gewissen geht. Gegen die inneren Werte zu handeln, ist medizinisch betrachtet nicht gesund. Und das hilft auch einer Gemeinschaft nicht. Wenn Menschen sagen, ich weiß ja nicht, ich möchte im Gottesdienst gerne ein Kopftuch tragen, weil das für mich ein Stück Ausdruck meiner Gottesverehrung ist, dann sollen sie das halt machen. Dann ist das halt so. Ich halte das vielleicht nicht für nötig, aber sollen sie es machen. Wenn jemand eine Grenze hat, ich weiß, damals war noch mal so ein Riesenstreit in einer Gemeinde über ein Ehepaar, das FKK betrieben hatte. Die waren also an Freikörperkultur in der Öffentlichkeit. Ist ja auch so eine ganz heikle Geschichte. Muss man Schamgrenzen setzen? Darf man Schamgrenzen setzen? Darf man sie überschreiten? Und es hat zu viel Diskussionen geführt in der Gemeinschaft. Und auch zu Spaltungen. Und man hat das Ehepaar ausgeschlossen, die das gemacht haben, nachher sich als Gemeinschaft dazu entschlossen. Ich würde heute sagen, da die ja nicht in der Gemeinde nackt rumgelaufen sind, könnte man auch sagen, die dürfen auch, wenn sie diese Freiheit haben, das leben, sollten aber vielleicht mal überlegen, ob sie anderen ein Problem damit erzeugen. Das müssen sie für sich dann auch entscheiden. Ne? Also da darf man auch mal eine größere Freiheit haben, Dinge zu entscheiden. Denn dass Menschen in Freikörperkultur durch die Gegend laufen, heißt ja nicht, dass sie moralisch verwerflich handeln und anderen ein Problem machen. Da muss man immer noch mal genau hinschauen. Handelt so, wie es in eurem Inneren ist, wie ihr es glaubt, aber mit Rücksicht auf andere. Das ist eigentlich so die Botschaft an der Stelle. Handelt aus Glauben, nennt Paulus das. Also aus wirklich einem tiefen Gottvertrauen heraus, dass ihr eine Gewissheit habt über die Dinge, die ihr tut. Ansonsten, er nennt das dann, er sagt, sündigt ihr. Also wer nicht aus Glauben handelt, der sündigt. Und diesen Begriff der Sünde darf man hier ruhig mal ein bisschen weiter fassen. Es geht eben auch nicht nur um einen Bruch mit Gott, wenn man aus Glauben handelt, sondern auch mit mir selber. Das fängt hier an. Es entstehen Zwiespalte, die mich auch in Zwiespalt mit meinen Glaubenshaltungen bringen. Überzeugungen halten ist auch eine wichtige Sache. Nicht starrsinnig, sondern immer im Austausch auch mit anderen Menschen. Aber muss man ja irgendwann mal zu Überzeugungen und zu Handlungen kommen. Ich habe das manchmal in Ehen erlebt, wo dann einer sich dem anderen anpasst, seine Überzeugungen ablegt, weil der andere das vielleicht auch erwartet und damit meint, man würde die Ehe dadurch verbessern und aufrechterhalten. Der Beobachtung nach passiert eigentlich eher das Gegenteil. Wenn man eine starke Überzeugung hat und der andere hat eine andere Überzeugung und man wirft seine Überzeugung über Bord, dann kommt oft durch die Hintertür der Ärger hoch. An anderen Stellen äußert sich das. Paulus, meiner Meinung nach, verstehe ich ihn so, dass er sagt eigentlich nein, wenn wir eine gewisse Gewissheit haben, bleiben wir auch dabei. Aber wir versuchen, etwas Gemeinschaftliches zu entwickeln. Wir versuchen, mit den verschiedenen Positionen, die wir haben, zurechtzukommen. Eine gemeinsame Lösung. Das muss nicht immer der Kompromiss sein, schon gar nicht der faule Kompromiss. Aber es kann Entscheidungen geben, die wir miteinander treffen, wie wir uns verhalten wollen. Was brauchst du? Was brauche ich? Das sind die entscheidenden Fragen. Was brauchst du? Was brauche ich? Und wie können wir mit dem, was wir gegenseitig brauchen und den Positionen, die wir haben, miteinander zurechtkommen? Jetzt am Beispiel Corona. Du möchtest dich nicht impfen lassen. Ja, das hat meinen Respekt, denn ich verstehe deine Sorge, dass dir die Impfung schaden könnte. Und ich brauche von dir auch Respekt vor meiner Sorge vor Ansteckung. Finden wir einen Weg, wie wir im Herzen beieinander bleiben können, auch wenn wir uns unter diesen Umständen erstmal ein bisschen weniger sehen werden? Können wir beieinander bleiben, auch wenn wir aufgrund der Situation, die wir alle nicht gewollt haben, vielleicht auch mal ein bisschen Distanz zueinander haben? Wie können wir das machen? Das wäre so ein Weg, so eine Fragestellung, die uns in die Zukunft führt, ins Miteinander, nicht ins Gegeneinander. Andersherum, vielleicht denkt jemand, du lässt dich nicht impfen. Ja, ich habe Respekt vor deiner Haltung, habe aber die Sorge, es könnte dir schaden. Ich brauche von dir den Respekt vor meiner Entscheidung, mich nicht impfen zu lassen. Ich werde deine Ängste und deine Abstandswünsche berücksichtigen, denn du hast sicher gute Gründe, dich impfen zu lassen. Aber auseinanderbringen wird uns diese Frage sicher nicht. Wir gehören Jesus und damit auch für immer zueinander. Ihr merkt, ich versuchte so von beiden Seiten mal auf diese Sachen zu schauen, von der einen und von der anderen Position. Und das ist eigentlich so das, was uns beieinander hält, dass wir einander zuhören, verstehen, warum der andere so denkt, wie er denkt, ihn nicht unbedingt überzeugen wollen, aber ich denke, wir bieten ja dem anderen, indem wir unsere Position darstellen, auch eine alternative Sichtweise an. Und dabei muss es dann auch bleiben. Und dann muss jeder zu seiner Entscheidung finden. Und wir sollten nicht vergessen zu überlegen, wie kriegen wir das miteinander hin? Wie kommen wir mit den beiden Positionen tatsächlich zu einem guten Miteinander, auch im christlichen Glauben? Letztendlich ist unsere geistliche Blutsverwandtschaft viel stärker als alle Meinungsfragen dieser Welt. Die Pandemie ist auf diese Weise eine richtige Herausforderung für christliche Gemeinschaften und Gemeinden geworden, entweder ihrem Glauben neuen Ausdruck zu verleihen, ihn vor anderen auch in seiner Schönheit zu präsentieren, oder daran zu scheitern und einen weiteren Zweifel bei Mitmenschen zu säen, dass der Glaube an Jesus Christus überhaupt etwas am Miteinander der Menschen verbessert. Ich glaube, dass Jesus als der einende Herr uns eine wunderbare Stütze sein kann, Vorbild zu sein für gesellschaftliche Prozesse. Dass wir anderen ein Vorbild sein können darin, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Einheit in der Vielfalt und nicht in der Einheitlichkeit und in der Forderung nach Einheitlichkeit. Nicht in den Trennungen liegt unser Reiz, dass wir uns immer wieder trennen, wenn wir nach der wahren Wahrheit suchen, sondern darin, dass wir in Jesus Christus Einheit haben, trotz unterschiedlicher Positionen. Ich würde es Jesus wünschen, dass seine Gemeinde genau diese Art mit sich nimmt, an schwierige Themen heranzugehen. Immer wieder die Suche nach dem Einenden, nach dem, woran wir uns festhalten im Glauben. Man kann vielleicht als letzten Gedanken noch einwenden und sagen, ist das denn nicht dann alles Beliebigkeit? Nein, ich glaube, dass die Frage, ob ist es eine Beliebigkeit oder ist es ein Zugeständnis an die Vielfalt des Menschen, das hat was mit dem Herzen zu tun und nicht mit den Inhalten. Es geht immer um unser Herz, steckt es füreinander, schlägt es für Jesus. Darum geht es im Wesentlichen und nicht um die Position. Jesus gilt mein Leben, Jesus gilt meine Zugehörigkeit und daran macht sich Gemeinschaft fest. Dadurch sind wir eins, dadurch gehören wir zueinander. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir diese Weitherzigkeit des Paulus aus Römer 14 leben könnten in der Gemeinde und mit dieser Weitherzigkeit in den Diskussionen dieser Zeit stehen. Amen. Ich darf jetzt den Marc bitten, er wollte mit uns beten und wir werden das Vaterunser beten, das sagst du dann aber.
Und zusammen wollte Gebetsgemeinschaft eröffnen. Wer hat noch ein Anliegen? Gebetsanliegen?